Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Guten Tag, Frau Almendinger.
Einen schönen guten Tag Ihnen.
Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehört unser Arbeitsleben, da insbesondere die Aspekte der sozialen Ungleichheit. Was denken Sie, was wird nach der Pandemie bleiben von dieser Pandemie, gerade wenn wir auf die Gleichheit, die Ungleichheit schauen?
Die Ungleichheit wird zweifelsohne zunehmen, aber wir werden auch, um jetzt nicht nur auf dieses Negative von vornherein einzugehen, natürlich positive Dinge mitnehmen. Und in der neuen Befragung sagen mehr als 30% der Menschen, ja, wir nehmen was Positives mit.
Und zum Beispiel was?
Das ist beispielsweise eine größere Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, bei allen vielleicht auch Nachteilen, die das hat, kommen wir später vielleicht drauf, aber auch nicht mehr so oft fliegen zu müssen, nicht sich so aufzureiben, dann mal schnell dann zu einem Flieger für eine Stunde und so etwas. Das erlebe ich jetzt schon, wo eigentlich diese Reisebeschränkungen in vielen Ländern aufgehoben worden sind, dass man da Zeit spart und vielleicht auch ein bisschen Intensität gewinnt bei spezifisch dann definierten Aufgabenprojekten.
Und vielleicht auch dann Intensität in der Freizeitgestaltung gewinnt, weil man dann ja die Freizeit wichtig nimmt, das soziale Interagieren wichtig nimmt. Das alles werden wir in dieser Stunde besprechen.
Positiv bin ich dann, glaube ich, gut, nicht, wenn Sie aber das etwas sehen. Ja.
Genau, weil der Freizeitmonitor 2020 ist nämlich vorgestellt worden heute Vormittag. Insofern werden wir aber erst am Ende der Sendung über diese Aspekte sprechen. Gleich unser erstes Thema ist die Frage, ob der Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch in anderen Bundesländern verstärkt wird durch die Polizeikultur. 29 Polizisten bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen per WhatsApp vernetzt und in ein rechtsextremes Netzwerk verstrickt. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ist empört. Er hat gesagt, unter diesen 50.000 Polizisten in Nordrhein-Westfalen gäbe es eben einige, die ein echtes Haltungsproblem hätten. Und diese würden von anderen, die davon wüssten, offenbar gedeckt. Frau Almendinger, da scheint sowas zu geben wie einen falsch verstandenen Chorgeist, dass da ein Zusammenhalt ist, dass man sich sozusagen gegenseitig nicht anschwärzt.
Naja, zunächst mal bei der Polizei, die haben ja ein wirklich hartes Leben. Also wenn ich da nachts in Berlin unterwegs bin, dann kann ich mir vorstellen, wie das Adrenalin hochschlägt. Und von daher braucht die Polizei natürlich ein Zusammenhaltsgefühl. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das Vertrauen ineinander muss da sein. Und gleichermaßen müssen natürlich Möglichkeiten geschaffen werden, mit diesen ganzen Polizisten in so engem Kontakt zu sein, mit Personen außerhalb, aber auch mit Strukturen, die man innerhalb dieser Polizei einführt, dass so etwas natürlich auch sichtbar wird. Und so etwas wird in täglichen Interaktionen sichtbar. Und es ist ja dann nicht unbedingt notwendig, dass die eine Person jetzt den anderen da anschwärzt.
Aber wenn man ist natürlich auch ein schreckliches Wort.
Das will man ja nicht. Ich meine, wir haben ja überall die gleichen Probleme. Da hat jemand Alkoholprobleme und natürlich will man nicht sagen, Achtung, Achtung. Aber man kann Situationen schaffen, wo man durch eine Nähe der Vorgesetzten das natürlich sieht. Und ich kann hier nur raten dazu, dass man wissenschaftliche Untersuchungen ansetzt. Wir machen das auch mit dem Bundeskriminalamt. Auch da hat man ja genau diese Tendenzen gesehen. Da kommen wir auf solche Strukturen. Und solche wissenschaftlichen Untersuchungen dienen ja nicht nur der Wissenschaft und es dient ja nicht nur dem sozusagen Auffinden, sondern es dient ja auch der Polizei, weil die Polizei ist angewiesen auf unser Vertrauen.
Auf unser Vertrauen, da kommen wir gleich, diese Vertrauensfrage jetzt. Aber lassen Sie uns noch mal bei diesem Thema Studie bleiben. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich ja immer wieder dagegen gesträubt, eine Studie machen zu lassen. Und Steve Alter, sein Sprecher, sagt, warum der Bundesinnenminister das nicht will.
Der Bundesinnenminister hat an verschiedenen Stellen, auch an dieser Stelle, sich gegen den Vorwurf gewandt, der gesamten Polizei pauschal einen strukturellen Rassismus zu unterstellen.
Ist das ein Argument, mit dem man eine solche Studie einfach verhindern sollte?
Sorry, also ich bin Wissenschaftlerin und für die Wissenschaft ist das Ergebnis immer ein offenes. Also von daher können wir überhaupt nicht mit einer Unterstellung wissenschaftliche Untersuchungen machen, sondern wir gehen rein, wir sprechen mit den Leuten, wir lassen die Leute aber auch mit uns sprechen. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich besser kennenlernen. Und ich fühle mich da von Herrn Seehofer als Wissenschaftlerin vollständig in eine falsche Ecke getreten. Wir gehen nicht mit vorgefassten Meinungen da rein.
Und so einer ähnlichen Meinung ist Tobias Singelnstein, den wir heute früh in Deutschlandfunk Kultur interviewen konnten. Er sagt, Kriminologe und Jurist.
Wir brauchen dringend mehr und aktuelle Studien. Die Studien, die vorliegen, stammen zumeist aus den 1990er Jahren. Seitdem hat sich die Situation natürlich sehr verändert und sie decken mit den Einstellungen, wie gesagt, eben nur einen Teilaspekt des Problems ab. Und wir bräuchten eigentlich erstmal eine gesicherte Tatsachengrundlage, um überhaupt sagen zu können, wie groß ist das Problem und wie kann man es in der Praxis eigentlich am besten angehen.
Also im Grunde sieht das ähnlich wie Sie.
Ja, und das ist das Einzige, was wir auch präventiv machen. Wir haben die Fälle, es ist gut, dass wir diese Fälle jetzt kennen. Aber unsere Aufgabe im Moment besteht auch jetzt nicht nur in dem Heilen, also in entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, sondern sie besteht auch darin, dass solche Vorkommnisse in Zukunft nicht mehr auftreten. Und wenn es da eine Einrichtung gibt in unserem System, dann ist das die Wissenschaft, die helfen kann. Und ich sage nochmal, nicht nur zu unserem Benefit, sondern hauptsächlich zu dem für die Polizei und die Arten des Miteinanders bei der Polizei. Die können ja nicht auf diesen Chorgeist verzichten, sondern es muss eben Möglichkeiten geben, dann Ombudspersonen haben, Anlaufstellen zu haben. Das ziehen wir überall ein, das gibt es dort auch, aber sie werden halt nicht so genutzt. Und da gehört, wir haben da immer nur dieses englische Wort Enabling dazu.
Und wir könnten natürlich, wenn es solche Studien gäbe, womöglich der Polizei auch wieder ganz anders vertrauen. Denn jetzt ist ja schon, steht sozusagen am Horizont die Frage, wie sehr vertrauen die Bürger der Polizei noch? Sie, Frau Almendinger, haben dieses Buch geschrieben über Vertrauen jüngst. Die Vertrauensfrage heißt das. Und Sie sagen, der Kitt, der die Gesellschaft im Großen zusammenhängt, das ist im Grunde das Vertrauen. Also was denken Sie, was macht all das, was wir jetzt gerade erleben, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern mit unserem Vertrauen in die Polizei?
Naja, es piekst es natürlich an. Da kann man sich rational tausendmal sagen, es sind 25 im Vergleich zu 50.000. Aber die betreffende Person wird denken, naja, dann bin ich jetzt halt bei Nummer 23 oder so etwas. Wenn man da eine wissenschaftliche Studie hat, ja, und sagt, also so und so viele sind tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes, so und so viele betrifft es überhaupt nicht, haben ganz andere Einstellungen. Wir tun alles auch für die Zukunft, so etwas zu vermeiden, dann ist natürlich eine Vertrauensgrundlage gegeben. Vertrauen heißt ja immer, dass ich solide Hypothesen, so wird das oft definiert, über das Verhalten anderer habe. Und das brauchen wir wieder, weil wir brauchen die Polizei und die Polizei, die braucht unser Vertrauen.
Gestern hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja ihre Rede zur Lage der Union gehalten. Da war die Flüchtlingspolitik natürlich ein großes Thema. Nächsten Mittwoch will die Kommission ein neues Konzept zum Thema Asyl und Migration auch vorlegen. Heute debattiert das Europaparlament. Wir wissen, wie schwierig es ist, Frau Almendinger, in Europa in Sachen Migration, dass es Länder gibt, die eine totale Blockadepolitik leider fahren. Wird Europa, denken Sie, noch eine gemeinsame Flüchtlingspolitik hinkriegen?
Schauen wir einfach mal ein paar Monate zurück, ja, und schauen uns eine Situation an, wo wir also unglaubliche Mittel zur Verfügung stellen mussten vis-à-vis Corona. Mhm. Wenn Sie da Befragungen gemacht hätten für das Packen europaweit, wären die ziemlich niedrig ausgefallen. Also
hätte
niemand
man
hätte,
gehabt.
Also aber Zweifel ist noch nicht ausgedrückt, ja. Und wir haben es trotzdem geschafft, über Europa hinweg alle an einem Strang zu ziehen. Und das müssen wir ganz dringend auch in dieser Flüchtlingspolitik hinbekommen. Es ist ja merkwürdig, dass wir mit Milliarden von Geld hantieren können, aber nicht mit Humanismus. Und da war mir gestern eigentlich die Rede von Frau von der Leyen in diesem Bereich, in dem Klimabereich hat sie ja fast more forcefully geredet, ein bisschen zu zurückhaltend, weil ich meine, damit steht und fällt Europa, dass man diese humanitären Ausgleiche hat, dass man jetzt auch dann vor Ort Griechenland hilft, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt, sondern dass man gemeinsam dran geht. Und ich meine, jetzt hat Poschardt gestern, hat er von diesem Empathiepopulismus
wollte ich jetzt genau Sie gerne fragen. Ja, und gerne. Zwar, wir hatten eben Ulf Poschardt gestern hier zu Gast von der Welt, den Chefredakteur. Ja. Und natürlich haben wir auch über die Flüchtlingspolitik gesprochen. Ist ja vielleicht die Frage, ob Ursula von der Leyen gestern auch deswegen sich in diesem Thema ein bisschen zurückgehalten hat, weil eben am Mittwoch dieses neue Konzept vorgestellt werden soll und die Kommission sich da erstmal nicht in die Karten blicken lassen will. Aber jetzt ist eben tatsächlich die Frage, es gibt diese zwei Handlungsfelder. Das eine ist das akute Elend der Flüchtlinge, die auf Lesbos sind, und das andere eben die allgemeine Strategie der EU in Flüchtlingsfragen. Und Ulf Poschardt hat gesagt, wir würden gerade so etwas erleben wie einen Empathiepopulismus.
Ich fand die Art und Weise, wie Teile der Opposition, aber auch Teile der Regierungsparteien so eine Art Empathie-Populismus betrieben haben, schwierig. Ich glaube, dass wir bei der Flüchtlingspolitik 2015 hätten lernen müssen, dass es wichtig ist, den Rest Europas mitzunehmen.
Also denken Sie, dass dieses Wort Empathie-Populismus hier weiterhilft?
Naja, also wie man auch immer das ausdrücken mag, der zweite Teil des Zitats, welches Sie eben eingespielt haben, ist ja vollkommen richtig. Wir versäumen, und da muss man mal sehen, was man eigentlich aus Corona danach erlernt, wir versäumen es einfach nach Krisen, und die Krise 2015 war eine richtige Krise, uns dann auf den Hintern zu setzen und zu sagen, was folgt eigentlich daraus und welche Hausaufgaben müssen wir jetzt machen, damit dann solche Notsituationen ganz anders bekämpft werden können oder vielleicht auch nicht auftreten. Aber es wird solche Katastrophen wahrscheinlich geben, auch in der Zukunft. Wir brauchen bessere, entwickelte und nicht erst in der Krise zu entwickelnden Maßnahmen dagegen. Und von daher, Empathie ist immer etwas Gutes, und dass jetzt geholfen wird, ist meines Erachtens unverhandelbar. Ich hätte dieses Wort meinerseits jetzt nicht benutzt, sondern hätte ein starkes und möchte auch ein starkes Plädoyer dafür aussprechen, dass wir hier nicht eine Notsituation nach der anderen immer sozusagen temporär bekämpfen, sondern dass wir ein Konzept auflegen, welches dann uns verbindet, also die Länder in Europa verbindet, und dann ansetzen kann, wenn es gefragt wird.
Aber das widerspricht sich ja nicht. Man kann ja aktuell konkret helfen und gleichzeitig ein Konzept entwickeln für die Zukunft.
Das ist genau meine Position, und von daher hätte ich jetzt erstmal gedankt all jenen, die helfen in dieser akuten Situation, aber gleichermaßen mit dem Ausrufezeichen, das kann es nicht sein.
Mhm. Aber es ist ja vielfach kritisiert worden, dass die Deutschen die einzigen waren bislang, die gesagt haben, wir würden Flüchtlinge aufnehmen, die dann mit Griechenland verhandelt haben. Dann haben die Griechen gesagt, wir möchten aber nicht, dass Flüchtlinge tatsächlich von der Insel Lesbos kommen, sondern bitte nehmt anerkannte Flüchtlinge aus Athen auf. Das ist sozusagen besser, denn sonst haben Flüchtlinge das Gefühl, sie können ohne Verfahren direkt in andere Länder der EU kommen. Ulf Poschardt hat darauf sozusagen auch geantwortet, also insgesamt auf den Themenkomplex, und dieses gesagt dazu.
Wir können unsere eigene Rührung nicht zur Grundlage von Politik machen, und wir können uns auch nicht, und da hat Jens Spahn und der sächsische Ministerpräsident Kretschmer recht, wir können uns auch nicht durch Bilder und Situationen erpressen lassen. Das ist nicht Politik, und es ist auch keine Form von mündiger Politik.
Lassen wir uns erpressen?
Naja, also ich kann jetzt einfach mal eine Parallele nennen. Also wir waren alle hochgradig dankbar, ob der ganzen Leichentransporte in New York und ob der Situation in Bergamo, weil es dazu geführt hat, dass wir hier viel schneller Corona-Regeln haben einführen können und die Akzeptanz der Bevölkerung hatten. Bilder sind etwas ganz Wichtiges für unser Verhalten. Man kann ja über temporäre Hilfen nachdenken. Man kann sagen, wir geben jetzt da Mittel rein, dass es schneller aufgebaut wird. Das wird ja auch getan. Wir nehmen sie temporär auf, bis dann die entsprechende Situation wiederhergestellt wird. Das ist ja jetzt ein Entweder-Oder, welches meines Erachtens auch rational so gar nicht begangen wird, weil wir natürlich Menschen sind, die über Bilder, über Interaktionen, über den Schmerz von anderen uns steuern lassen und auch steuern müssen. Das ist meines Erachtens eine der Grundbelege humanitären Handelns.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender sind in Mailand. Sie wollen was tun für das deutsch-italienische Verhältnis, das in der Corona-Krise ja sehr gelitten hat. Wir erinnern uns, es gab in Italien tausende Tote und da wurde von Deutschland ein Ausfuhrverbot für Schutzmasken verhängt. Und das wurde zwar wieder aufgehoben, recht schnell, aber der Schaden ist doch geblieben. Die Italiener haben relativ empört reagiert. Und dann hat die EU ja aber entschieden, dass 209 Milliarden Euro aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds nach Italien fließen. Und da haben die Italiener dann gejubelt. Trotzdem wahrscheinlich gut, Frau Almendinger, oder? Dass Frank-Walter Steinmeier jetzt nochmal hinfährt und wirklich auch Solidarität bekundet.
Ja, aber natürlich. Ich meine, wahrscheinlich hat sein Terminkalender es nicht möglich gemacht, das früher zu tun. Aber so ein Zeichen auf höchster Ebene ist wichtig. Wir können gar keinenfalls sagen, dieses Geld heilt sozusagen zunächst mal das Zurückhalten von Schutzmasken.
Mhm. Stefan Detjen ist aus dem Hauptstadtstudio nach Mailand gereist. Herr Detjen, Jutta Almendinger hat sozusagen durchblicken lassen, eben vielleicht hätte er schon eher hinfahren können, der Herr Steinmeier. Ist das ein Thema gewesen, dass der Besuch eventuell etwas spät kommt?
Das ist kein Thema, jedenfalls nicht nach meiner Wahrnehmung. Man muss ja sehen, die politischen Reaktionen sind in unterschiedlichen Stufen erfolgt. Es gab, Sie haben das erwähnt, am Anfang diese Abschottung, diese nationalen Abschottungen. Frank-Walter Steinmeier hat das in einem heute veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica eine reflexhafte Orientierung nach innen genannt, die erste Phase dieser Pandemie im Frühjahr in Deutschland und anderen europäischen Ländern beherrscht hat. Dann war natürlich gab es die vielen Zeichen der Hilfe, die Transporte von italienischen Patienten in deutsche Krankenhäuser. Ich hatte gerade die Gelegenheit, mit einem dieser Patienten, ein Mann, der in Leipzig behandelt worden ist, schwer an Corona erkrankt worden ist, in Intensivbehandlung war und jetzt mit Tränen erstickter Stimme gesagt hat, mir ist in Deutschland von deutschen Ärzten das Leben gerettet worden. Also es gab diese Phase. Dann war natürlich im Frühsommer ganz wichtig der EU-Gipfel in Brüssel und der, man muss das ja so sagen, Kurswechsel der Bundesregierung, die zum ersten Mal im Zeichen dieser Corona-Epidemie einer gemeinsamen Verschuldung Europas zugestimmt hat, um diese Hilfspakete, diese Corona-Hilfen der Europäischen Union zu ermöglichen. Und jetzt kommt sozusagen eine Reise des Bundespräsidenten, die schon im Zeichen eigentlich des Versuchs steht, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen. Steinmeier hat heute Morgen hier in Mailand mit Bürgermeistern gesprochen. Bürgermeister aus Italien und Deutschland von Städten, die in Städtepartnerschaften verbunden sind. Und das zeigt eigentlich die Richtung, diese Geste des Bundespräsidenten, aber zugleich der Versuch, eigentlich von unten auf dieser ganz basalen Ebene der direkten Bürgerkontakte Vertrauen wieder aufzubauen und, Sie haben das Stichwort ja eben genannt, Empathie herzustellen.
Jutta Almendinger nickt heftig mit dem Kopf, Sie stimmen zu, Sie sagen, so kann man das sehen.
Natürlich von unten nach oben und nicht ein Bundespräsident, der wird ja auch mit dem Staatsoberhaupt sprechen, aber mit vielen Reden und Herr Steinmeier ist ja auch eine Person, ich kenne ihn gut, der das super kann, also der Herzen gewinnt und wenn er dann auch mit seiner Frau da ist, dann gewinnen sie doppelt Herzen. Also das war jetzt auch der Grund, warum ich sagte, früher wäre schon auch, ich wusste jetzt nicht, ob das in der Diskussion ist oder nicht, aber ich wollte damit nur kundtun, dass ich das für absolut wichtig erachte.
Wird denn, Herr Detjen, aus dem Gespräch mit Staatspräsident Sergio Mattarella ein konkretes Ergebnis dann erwartet?
Naja, ich glaube, es geht jetzt tatsächlich darum, diese Gesprächsfäden gemeinsam wiederzubeleben, die ja auf der Spitzenebene eigentlich nach dieser krisenhaften Entwicklung am Anfang relativ schnell wiederhergestellt worden sind. Man kann gerade in der Zeit zum Beispiel ein Interview mit einem ehemaligen italienischen Mobilfunkmanager lesen, der einer der wichtigsten Berater der italienischen Regierung in dieser Krise war und der in diesem Interview erzählt, wie wichtig für ihn die Kontakte ins Kanzleramt waren, zu Kanzleramtschef Helge Braun, wie eng man sich da abgestimmt hat, wie man da gegenseitig voneinander gelernt hat. Der italienische Außenminister ist im Sommer schon in Deutschland gewesen, hat Dankbarkeit auch für die Hilfe ausgedrückt, die dann gerade auch aus Deutschland nach Italien gekommen ist. Man hat natürlich, das darf man auch nicht erkennen, ja in dieser Krise auch sehr deutlich erkannt, wie eng die wirtschaftlichen Verpflichtungen gerade in die besonders betroffenen Regionen hier in Norditalien sind. Automobilzulieferindustrie bis hin zur Medizinindustrie das Trägerwerk in Norddeutschland, das einer der weltweit führenden Hersteller von Beatmungsgeräten nach wie vor ist, ist angewiesen gewesen auf Produkte, die aus Norditalien geliefert werden mussten. Also die Verflechtungen sind eng und ich glaube, es geht hier primär darum, sich das nochmal wieder bewusst zu machen.
Im April, Mai haben sich 50% der Menschen in Italien in Meinungsumfragen einen Austritt Italiens aus der EU und aus dem Euro vorstellen können. 50%, das war dramatisch. Ich denke, diese Zahl wäre es heute auf jeden Fall nicht mehr, oder Herr Detjen?
Naja, ja, es waren auch nur noch ein Viertel der Italiener, die in einer Umfrage Anfang Mai ausgedrückt haben, dass sie Vertrauen in die Deutschen haben. Es gab sehr viel Misstrauensausdrücke bis zu der Wiederbelebung von alten Hassgefühlen in sozialen Medien in Italien, die hier erschrocken haben. Ich weiß nicht, ob es hier aktuellere Umfragen geht. Ich glaube, man kann das nur hoffen, dass diese verschiedenen politischen Schritte, die Hilfspakete, auch von der Bundeskanzlerin mitgeschnürt, ich habe es erwähnt, auch durch diese auf der politischen Ebene her sehr stark wahrgenommene Bewegung der Bundesrepublik, die da sozusagen über ihren eigenen Schatten gesprungen ist und jetzt diese Gesten, aber was wirklich, glaube ich, nötig ist, ist in diesem Fall der Wiederaufbau von unten und man besinnt sich eben gerade mit den Städtepartnerschaften eines Instruments, das ja in den Nachkriegsjahren im Zeichen eines wirklich vom Krieg gezeichneten Europas mal geschaffen worden ist und wir haben alle geglaubt, da ist sehr viel aufgebaut worden und in dieser neuen Krise haben wir gesehen, wie schnell da auch gewachsenes Vertrauen wieder zerstört werden kann.
Darf ich auch was fragen, Herr Detjen?
Bitte.
Sie haben ja ganz, ganz viele Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Haben Sie den Eindruck, dass sich da was tut, dass dieses alte Vertrauen, was mal da war für ein paar Jahrzehnte vielleicht, sich wieder etabliert, aufbaut?
Also ich kann das natürlich nicht für Italien sagen. Ich bin ein politischer Journalist in Deutschland. Ich glaube, was wir sehen, und das können wir ja auch als Journalisten messen, ist die Hinwendung eines großen Teils der Bürgerinnen und Bürger zu Institutionen, denen sie in bewährter Weise vertrauen können. Das haben ja auch wir Medien gespürt. Die Hörerzahlen des Deutschlandfunks etwa sind deutlich gestiegen. Zeitungen, journalistische Zeitungen haben Auflagenzuwächse und enorme Klickzahlen im Internet wahrgenommen. Aber wir haben eben auch gesehen, dass das zwar eine Mehrheit der Bevölkerung ist, würde ich sagen, aber wir haben auch gesehen, wie auch in dieser Krise sich Minderheiten zum Teil sehr lautstark, sehr vehement abwenden von der Politik, von demokratischen Institutionen, auch von uns Medien und sicherlich auch von Europa.
Heute Abend geplant der Besuch in der Mailänder Scala, Beethovens 9. Herr Detjen, ich kann mir vorstellen, das wird ein bewegender Moment. Schiller und die Ode an die Freude, alle Menschen werden Brüder.
Ja, natürlich programmatischer Ausdruck, die Beethoven die 9., die Europa-Hymne heute Abend in der Scala. Ich freue mich drauf.
Danke, das können wir nachvollziehen. Danke für dieses Gespräch. Die Arbeitsbedingungen sind eigentlich eins Ihrer Schwerpunktthemen. Arbeitsbedingungen, gerade jetzt in der Pandemie, auch im Lockdown. Sie sagen, das Arbeiten im Homeoffice hat so seine Tücken, denn da könnten Menschen im Grunde einsam werden. Ist das so? Ich meine, eigentlich hat man doch jede Menge Kontakt. Über Zoom zum Beispiel oder andere.
Ich glaube nicht, dass ich das je so gesagt habe, dass Menschen einsam werden können, auch wenn die Daten uns zeigen, dass bestimmte Gruppen tatsächlich eine erhöhte Einsamkeitsempfinden haben. Insbesondere diese Gruppen haben aber so eine erstmals entdeckte Liebe zum Internet. Also wir haben in unserer Vermächtnisstudie mit der Zeit und mit Infos so eine Frage drin, ob man sich weniger einsam fühlt aufgrund des Internets, der Digitalität. Und das ist zwischen der Welle 2018 und 2020, die Daten habe ich gerade bekommen, also hat deutlich zugenommen. Das heißt, viele fühlen sich einsam, insbesondere viele alleinstehende ältere Menschen. Aber sie entdecken das Internet und ja, versuchen das zumindest etwas zu mindern. Insofern, Einsamkeit war von daher nie mein Thema, sondern mein Thema war eher, dass man sehen kann über die letzten 6 Monate, dass man mit Leuten, die man allemal gut kannte, das können Geschäftskolleginnen sein, das können Bekannte sein, das kann die Familie sein, dass sich da Beziehungen intensiviert haben. Also mit denen hat man viel mehr geredet und auch, glaube ich, intimer geredet als zuvor. Aber die meisten Leute haben relativ wenige neue Bekanntschaften gemacht. Man wird reingezoomt oder wie auch immer in eine Konferenz, hält seinen Vortrag, kann schlechter fragen, hat natürlich das Kaffeetrinken in der Pause nicht. Man läuft nicht über die Gänge und hat dann, eine Kollegin von mir sagt immer, die Serendipity fehlt. Also diese glücklichen Zufälle, die dazu führen, dass man so einen Stachel reinbekommt in das eigene Denken. Also das sind so eher die Fragen, die ich mir stelle, was macht das mit unserer Gesellschaft? Ist die Nähe zu Freunden noch näher geworden und die Entfernung zu Entfernten noch entfernter? Und wie bekomme ich dann diese Brücken wieder hin?
Also deswegen bin ich vielleicht zu diesem Begriff Einsamkeit gekommen, weil ich das schon so verstanden hatte, dass Sie gesagt haben, dadurch, dass viele Menschen im Homeoffice sind, finden eben Gespräche in Cafeterien oder auf dem Gang nicht mehr statt, weil man sich eben sehr klar für das verabredet, was man arbeitstechnisch bespricht, aber das, was man vielleicht sonst noch bespricht, findet nicht mehr statt. Und das kann ja also durchaus, denke ich, dazu führen, dass man eben das, was Sie sagen, sozusagen den anderen gar nicht mehr wahrnimmt und ein anderes Denken jetzt, wenn man weder in die U-Bahn steigt noch zum Arbeiten fährt, gar nicht mehr mitkriegt.
Ja, ja, ich wollte es nur ein kleines bisschen relativieren. Freundinnen und Arbeitskolleginnen, die ich habe, die kann ich auch, wenn ich auf den Monitor schaue, relativ gut deuten. Mit denen kann ich ruhig auch mal einen Wein trinken, auf dem Bildschirm mehr oder weniger.
Das haben ja auch ganze Hochzeitsfeiern über Monitor.
Also wenn man Leute gut kennt, ist das, glaube ich, für eine bestimmte Zeit vollkommen in Ordnung. Das hat auch seine Grenzen. Das Problem ist nur, was mache ich eigentlich, wenn ich Leute nicht so gut kenne? Da fehlt mir die Haptik, da fehlt mir das Riechen, da fehlt mir die Dreidimensionalität des Sehens, da fehlt mir ganz viel an zusätzlicher Information und diese, ich sage ja immer, die Schließung von sozialen Kreisen, die sich allemal schon gut kennen, die werden eher fester und das andere ist so eine Vereinsamkeit gegenüber dem Fremden. Lassen Sie uns das so ausdrücken.
Okay.
Und das geht dann natürlich auch wieder auf ein Vertrauensthema zurück, weil wie soll ich Vertrauen schöpfen zu Personen, die ich jetzt nicht mal mehr sehen, riechen. Ich möchte jetzt gar nicht von Schmecken reden, aber ja.
Okay, Sie waren trotzdem, zumindest in dem, was ich gelesen habe, relativ dezidiert schon und haben gesagt, also wenn das jetzt so ist und auch so weiter bleibt mit dem Homeoffice, dann müsste man eigentlich die Arbeitszeitregelungen verändern.
Ja.
Wenn die Menschen von zu Hause aus arbeiten, müsste man die Arbeitszeit bei gleicher Zahlung reduzieren, würden Sie fordern, habe ich gelesen, weil zum Beispiel wer zu Hause ungestört ist, effizienter arbeitet, als wenn er im Büro ist.
Na, ich habe das zuerst mal auf eine andere Gruppe bezogen. Also jetzt in dem Wissenschaftsbereich ist das ja so, dass sehr viele Menschen zu Hause arbeiten, aber doch eine bestimmte Anzahl von Personen auch noch vor Ort. Ja, in Verwaltungsstellen, aber auch durchaus bei mir. Ich bin darauf angewiesen, dass ich so ein Front Office irgendwie habe. Und
wir sind hier auch vor Ort.
Wir
ne?
sind hier auch vor Ort.
Wir könnten nicht woanders arbeiten.
Ja, aber jetzt stellen Sie sich vor, wir arbeiten alle zu Hause. Und die vor Ort, die haben ja vollkommen andere Arbeitsbedingungen. Die werden Distributionszentralen und deren Arbeit verdichtet sich meines Erachtens viel mehr als die Arbeit jener, die zu Hause arbeiten. Obgleich wir auch hier sehen, dass sich die Arbeitszeit um durchschnittlich 45 Minuten am Tag erhöht. Und von daher beide Gruppen, ja, arbeiten, wenn sie arbeiten, intensiver. Die einen aber mit sehr viel mehr Freiheitsgraden, wie man das anordnet, wenn sie keine Kinder beispielsweise haben oder erwachsene Kinder wie ich und die anderen sind sozusagen viel stärker auf diese vielen Zurufe von der Außenwelt da angewiesen. Und da brauchen wir ganz neue Formen des Nachdenkens. Es ist ja jetzt nicht nur der große Unterschied zwischen jenen 50%, die überhaupt im Homeoffice arbeiten können und jenen 50, die das nicht können, sondern auch wenn man nur auf das Homeoffice schaut, jene, die man dann doch vor Ort haben möchte und jenen, die, und das schneidet sich nach, insbesondere nach Bildung. Und dann bin ich wieder dabei, dass unsere Gesellschaft immer mehr zu einer Gesellschaft, der sich ähnlichen wird, was dem Schmierstoff, was das Vertrauen betrifft, nicht gut tut.
Also Sie meinen, die, die sich ähnlich sind, sind eher zusammen und gucken nicht mehr so dahin, wo eben die sind, die man nicht so
kommen
gut
ja
kennt.
Kommen ja gar nicht mehr in Berührung mehr miteinander. Vor.
Genau. Die Stiftung für Zukunftsfragen hat also ihren Freizeitmonitor heute vorgestellt für dieses Jahr. Da hat sie wieder gefragt, was machen die Deutschen in der Freizeit? In den vergangenen Jahren haben sie sehr viel Fernsehen geguckt. Jetzt gucken sie ins Internet. 96% der Befragten haben also angegeben, mindestens einmal pro Woche das World Wide Web zu nutzen für Informationen, für Spiele, für Unterhaltung. Eigentlich wenig verwunderlich, oder, Frau Almendinger?
Nein, absolut nicht verwunderlich. Es gab Ausgangssperren. Jetzt noch ist man natürlich sehr gebunden daran, dass man nicht in zu große Mengen geht. Und von daher, klar, was soll man anders machen?
Aber in diesem Freizeitmonitor steht auch, dass das soziale Miteinander intensiviert wurde. Die Leute hätten innerhalb der Familie mehr gemeinsam unternommen, Tagesausflüge, sind campen gegangen und haben Karten gespielt oder Monopoly oder andere Gesellschaftsspiele.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Die Beziehungen innerhalb der Familie oder zu engen Freunden oder so etwas, die haben sich intensiviert und natürlich nicht nur zu Hause, sondern die haben dann auch was zusammen gemacht. Die durften ja auch was zusammen machen, wenn sie in einem Familienkontext gelebt haben. Aber vorhin die Frage, die Sie anmoderiert haben mit den Parks, da würde ich ganz ähnlich drauf antworten, weil wir ja sehen, dass auch in Berlin, auch in anderen Städten, ich habe mir gerade Leipzig heute früh anschauen dürfen, weil wir eine Untersuchung dort machen, ja immer mehr so zusammenziehen, dass ähnliche Personen in einem Stadtteil dann auch sind. Und von daher werden die Parks ja auch nicht von ganz unterschiedlichen Leuten bevölkert, sondern von jenen, die eben gerade in der Umgebung dieses Parks sind. Und da müssen wir uns, wenn die Arbeit nicht mehr so dieser Melting Pot ist, der Leute zusammen mitbringt oder der Weg zur Arbeit das leistet, müssen wir uns schon formen, überlegen, wie wir auch eine Stadtpolitik so schneiden, dass in den Parks ganz unterschiedliche Leute sind.
Zusammenkommen, genau, das war mein Gedanke, dass man im Park doch mal jemanden anspricht, den man gar nicht kennt, der vielleicht ganz anders denkt als man
selbst. Wenn man ihn überhaupt trifft
in dem Park. Wenn man ihn trifft, okay, ja. Aber dann ist ja die zweite Hürde auch noch, so in eine Kommunikation zu treten. Aber vielleicht wächst ja tatsächlich der Mut, weil man eben sagt, so, jetzt habe ich mal genug von der Bildschirmkommunikation.
Ja, also das Erste ist erstmal, dass man immer weniger Leute trifft, die anders sind. Das kann man auch jetzt über die letzten Jahrzehnte zeigen. Wir haben nicht mehr die großen Volksparteien, die also in diesen kleinen Büros ganz unterschiedlich, oder die christlichen Religionen, die natürlich auch immer Leute zusammengebracht haben, oder Zivil- und Wehrdienst, die ganz unterschiedliche Leute zusammengebracht haben. Also viele Orte der Begegnung sind uns weggefallen und in allen unseren Befragungen sagen Menschen jetzt, wenn man die Frage stellt, werden sie auch erwerbstätig sein, wenn sie das Geld nicht bräuchten. Ja, erstaunlich viele, weit über 40%, wenn wir danach fragen, warum eigentlich, dann ist das, ach, da treffe ich ganz andere Leute als zu Hause. Ja, und dieses jetzt wieder zurückzubringen, das erscheint mir eine der wesentlichen Aufgaben nach Corona und natürlich diese Städte wieder etwas, man sagt ja so schön, diverser zu machen und jetzt nicht nur nach ethnischem Hintergrund, sondern auch nach der Sozialstruktur der Menschen, sonst wächst das immer weiter auseinander und Gesellschaften, die zu ungleich werden, die haben natürlich dann auch wieder so eine richtige Vertrauenskrise.
Vertrauenskrise soll nicht sein. Ein Ort, wo auch viele Menschen zusammenkamen, die sich nicht kannten, war immer das Oktoberfest, jedes Jahr in München. Jetzt findet es nicht statt. Ich glaube, das wird den Münchnern und auch den Gästen sehr fehlen.
Natürlich, wobei ich habe unten in meinem Haus eine Kneipe, die reden jetzt und sagen, ja, sie haben hier eine neue Verantwortung. Die Leute sind tagsüber im Homeoffice, aber abends sind sie bei ihnen als neue Ort der Begegnung. Aber das sind auch alles Kiezleute.
Naja, aber das klingt gut. Jutta Almendinger hier zu Gast. Klasse, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.